Rhythmuskontrolle durchführen.
Jetzt ist es eine Diskussion, die manchmal sehr unehrlich geführt wird, weil sie immer auf den finanziellen Schultern der Pflegebedürftigen ausgetragen wird.
Bereit? Heute geht's zur Landesregierung. Stefanie Drese, unsere Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport, wartet dort auf mich. Und dich. Die Schnittmengen zwischen DRK und Ministerium sind enorm. Zusammen meistern wir gute Themen. Aber auch Themen, die uns beide herausfordern. Ich habe mich wahnsinnig auf dieses Gespräch gefreut. Ich bin mutig mit der Tür ins schicke Haus gefallen und Frau Drese zu Beginn gefragt, welches Thema gerade das Dringendste auf ihrem Schreibtisch ist. Auf all meine Fragen hat sie erfrischend ehrlich geantwortet. Erfrischend ehrlich ist auch ihr eigener Podcast, die Drese. Den kennst du sicher, oder? Wieso macht sie das? Sie erklärt's dir. Und am Schluss unseres Gespräches spielen wir Captain Future. Großartige Serie. 80er, oder? Wir reisen in die Zukunft, in den letzten Arbeitstag von Ministerin Drese. Was will sie erreicht haben? Und auf was will sie, wird sie, stolz sein? Reise mit in die neue Folge. Viel Spaß. Ich bin Antje. Das hier ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit dir und den Kollegen will ich der Welt zeigen, was wir alles Gutes tun. Warum wir machen, was wir machen. Kreuz und quer. Der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Frau Drese.
Guten Morgen.
Herzlich willkommen zu Kreuz und quer.
Das ist sehr schön.
Frau Drese, das wissen viele Zuhörer vielleicht nicht. Wir beide sehen uns regelmäßig. Ob Ehrenamtsmesse, Ludwigslust, Rettungsdienstsymposium, Pflegefachtag, Krankenhausreform oder in Kalkwerder im Freibad, wenn es darum geht, dass Kinder in MV schwimmen lernen dürfen, sollen, müssen.
Genau.
Das sind nur einige Beispiele. Frau Drese, wir haben viele Schnittmengen. Sie als Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport und wir als Deutsches Rotes Kreuz hier in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es einige schöne Themen, da gibt es aber auch einige Themen, die uns beide als Institutionen herausfordern. Lassen Sie mich gleich mit der Tür ins Haus fallen. Was ist für Sie das dringlichste Thema in Ihrem Schaffensbereich?
Ja, man könnte das vielleicht als Oberbegriff bezeichnen. Wir müssen schon in den nächsten Jahren sicherstellen, dass wir Strukturen im Land haben, die den Sozialstaat ermöglichen. Also es klingt zwar jetzt sehr groß, dass das in unseren gemeinsamen auch Schaffensbereich fällt, aber letztlich geht es darum, angefangen von der Frage, wie sieht eigentlich eine Jugendhilfe der Zukunft aus, wenn wir Personal im Bereich der Jugendämter suchen, bis hin zur Frage, wie sind wir im Gesundheitswesen und in der Pflege aufgestellt, sehe ich meine Aufgabe schon darin, bei der demografischen Herausforderung, die wir im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern haben, die Strukturen so anzupassen, dass das Personal auch dahin kommt, wo die Pflege gebraucht ist.
Ich habe es eingangs schon erwähnt, wir haben viele Schnittmengen, Frau Drese. Uns geht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch darum, das Gemeinwohl zu sichern und das Gesundheitswesen zukunftsfit zu gestalten. Welche Veränderungen erwarten Sie im Gesundheitswesen in den nächsten 10 Jahren? Wie bereitet sich das Land darauf vor?
Ja, im Gesundheitswesen werden ganz große Veränderungen anstehen. Also mit dem Deutschen Roten Kreuz beispielsweise müssen wir uns ja um ganz andere Themen kümmern, als das vielleicht vor 10 Jahren noch der Fall war, wenn wir uns auf Krisensituationen vorbereiten. Wir haben einen Krieg in Europa, der um die Ecke tobt und wir jetzt plötzlich in der Situation sind. Wie ist unser Gesundheitswesen eigentlich darauf ausgerichtet, sich auf der einen Seite um Kriegsverletzte zu kümmern, auf der anderen Seite kann uns aber so etwas wie Corona auch jederzeit nochmal ereilen. Also da sehe ich schon einen ganz großen gemeinsamen Punkt. Für das Gesundheitsministerium selbst ist natürlich die Krankenhausreform im Gesundheitswesen ein großer Brocken. Die Idee hinter der Krankenhausreform ist, dass wir das Personal da einsetzen, wo wir es brauchen. Das heißt, wir haben in der Fläche Notfallanlaufpunkte für, ich sag mal, die Dinge, die einem immer passieren können. Versorgung nach einem Herzinfarkt, Schlaganfall, Unfall, Verkehrsunfall und Ähnlichem. Und umgekehrt wird die Medizin immer spezialisierter. Wo haben wir dann diejenigen, die sich um eine komplizierte Krebserkrankung kümmern? Und wie bekommen wir die Patienten dann immer zu demjenigen, bei dem sie da auch richtig aufgehoben sind? Und von der Krankenhausreform ausgehend geht natürlich dann auch eine Strukturfrage in den niedergelassenen Bereich bis hin zu solchen Dingen, wie haben wir wieder eine Gemeindeschwester vor Ort, die schon mal den Hausarzt entlastet, indem sie diese Dinge wie Blutdruckmessen kontrolliert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eine große Fläche, wir haben wenig Bevölkerung, die soll qualitativ gut abgesichert werden und gleichzeitig haben wir weniger Personal, also können wir uns Doppelstrukturen nicht mehr leisten, sondern müssen alle an die Stelle bringen, an der sie dann auch gebraucht werden. Und jeder muss die Aufgabe übernehmen, die auch wirklich am dringendsten, am notwendigsten ist. Also, dass ein Hausarzt jetzt Blutdruck misst, davon können wir ihn vielleicht auch entlasten. Und all diese Themen gehören eben dazu. Und wir haben höchstens 10 Jahre Zeit, um die Struktur so zu sortieren.
Okay, ja. Danke. Bleiben wir bei morgen. Welche Rolle spielt die Telemedizin in Ihrer Strategie, um die Gesundheitsversorgung, insbesondere im ländlichen Raum, den Sie gerade angesprochen haben, zu verbessern, auch mit Blick auf Technologien, Stichwort KI zum Beispiel?
Das wird eine immer größere Rolle spielen. Also wenn ich, so wie beschrieben, natürlich die Spezialisten nicht mehr überall im Land verteile, sondern an einzelnen Punkten, beispielsweise im Krankenhausbereich bei den Maximalversorgern habe, dann möchte ich trotzdem die Technik nutzen können, dass ein Arzt vor Ort, wenn er eine Frage hat zu einer dermatologischen Problematik zum Beispiel, Hautärzte sind so eine Ärztegruppe, die wir brauchen im Land, dann eine telemedizinische Anbindung zu organisieren, dass man diese Frage schnell und unkompliziert aus der Praxis herausstellen kann. Wir haben selber alle gemerkt, dass solche technischen Dinge wie unser Handy und den Impfpass, den wir da drauf hatten, selbstverständlich zum Leben dazugehören können, wenn es sein muss. Und darauf aufbauend, glaube ich, wird die Telemedizin auch weiter eine wichtige Rolle spielen. Auch im Bereich der Notfallambulanzen. Also, dass telemedizinisch jeder Krankenwagen so ausgestattet ist, dass selbst wenn ein Notarzt nicht dabei ist oder ein Notarzt eine sehr komplizierte Frage an einen anderen Kollegen, an eine andere Kollegin hat, dass man dann den Weg zum Krankenhaus schon mal damit vorbereitet, dass die Daten übermittelt werden, die Vitaldaten bekannt sind. Klar ist, wer jetzt da an der Tür stehen muss, um zu unterstützen, das hilft uns ganz viel. Und in einem Flächenland wird die Telemedizin auch in vielen Bereichen die Lösung sein, um auf einfache Art und Weise sowas wie eine Erstberatung schon mal machen zu können, um dann zu sagen, so diese Sache ist eben was für die Gemeindeschwester oder für den kassenärztlichen Notdienst oder eben auch, bewegen Sie sich bitte sofort ins Krankenhaus. Krankenhaus XY, genau.
Ja, ja. Verstehe. Aha. Okay. Bleiben wir bei der Versorgung. Kommen wir zum großen Thema Pflege. Wir als Rotes Kreuz sind ja Ihr Partner im Gesundheitswesen. Das DRK ist Leistungserbringer, die Kostenträger, politisch Verantwortliche, so wie Sie, versuchen eine gute pflegerische Versorgung zu gewährleisten. Doch sämtliche Reformen des Leistungsrechts oder Anstrengungen im Qualitätsmanagement oder Prozesse, die optimiert werden, haben nicht oder noch nicht ausgereicht, um die Pflege wirksam aus der Krise zu heben. Frau Drese, sind die Herausforderungen zu groß, die Arbeitskräftemangel und demografischer Wandel mit sich bringen? Müssen wir neue Wege gehen? Müssen wir uns unbequemeren Fragen stellen? Wie sehen Sie das?
Also alles. Die unbequemeren Fragen, vielleicht um damit einmal zu beginnen, die fangen schon damit an, dass wir uns sehr einfach auf auch stationäre Pflege verlassen haben in der Vergangenheit. Wir aber merken, dass die Betroffenen von Pflege selber sagen, sie wollen so lange wie möglich in der eigenen Häuslichkeit sich aufhalten und natürlich auch das ganze Konstrukt Familie nicht mehr so besteht, wie es das noch vor Jahren bestanden hat. Auch da ist die Frage der Fachkräfte in der Pflege natürlich eine ganz große. Wir haben ja bisher zum Beispiel im stationären Bereich immer so ein starres System gehabt. 50% mussten Fachkräfte, 50% Hilfskräfte sein. Das ist nicht passgenau für die Pflege gewesen. Und deswegen müssen wir auch da gucken, wofür brauche ich wirklich die ausgebildete Pflegefachkraft und was kann eben durch helfende Hände auch erledigt werden. Was im Umkehrschluss aber bedeutet, ich brauche da natürlich auch mehr helfende Hände. Da ist wieder die Frage der Ausbildung für Pflegehelfer. Also alles hängt letztlich auch bei der Pflege mit allem zusammen. Der für mich aber größte und wichtigste Punkt ist die Frage der Finanzierung. Als die Pflegeversicherung in den 90er Jahren eingeführt wurde, da war sie als eine Teilkaskoversicherung gedacht und auskömmlich zu den damaligen Kosten im Bereich der Pflege. Jetzt sehen wir bei allen qualitativen Veränderungen, bei allen Vorgaben für Personal, für Tariflöhne und so weiter, tritt gar nicht mehr die Pflegeversicherung in die finanzielle Schwierigkeit ein, sondern alles geht auf die Eigenanteile der Leute. Und das passt nicht mehr zu unseren Renten, die in Mecklenburg-Vorpommern gezahlt werden. Also glaube ich, muss zunächst die Pflegeversicherung auf sichere, auf zukunftsfeste Füße gestellt werden. Das geht nur mit zusätzlichen Mitteln, auch aus dem Steuerbereich. Und dann können wir uns danach angucken, in welchem Bereich ist wo, wie qualitative Verbesserung möglich. Jetzt ist das eine Diskussion, die manchmal sehr unehrlich geführt wird, weil sie immer auf den finanziellen Schultern der Pflegebedürftigen ausgetragen wird.
Spannendes Thema, schweres Thema. Kommen wir zu einem etwas leichteren. Frau Drese, wir sind, lassen Sie mich so formulieren, Schwestern im Geiste, wenn ich das so sagen darf. Sie haben einen Podcast und wir als DRK, ja Kreuz und Quer, unser Format, auch um die Vielfalt des Roten Kreuzes zu zeigen hier im schönen MV. Als ich Sie vor einigen Tagen fragte, ob Sie Gast in Kreuz und Quer sein möchten, dann haben Sie sofort Ja gesagt mit Ihrem strahlenden Lächeln und auch erfrischend ehrlich. Und erfrischend ehrlich darf auch das Format, die Drese, Ihr Podcast sein. Warum dieses Format? Warum machen Sie das? Was ist Ihnen so wichtig daran?
Naja, ich habe irgendwann mal scherzhaft gesagt, bei 1,6 Millionen Einwohnern möchte ich irgendwann jeden getroffen haben. Und bis das der Fall ist, glaube ich, ist so ein Podcast eine gute Gelegenheit, um mal über eine reine Pressemitteilung hinaus, über ein Grußwort hinaus oder auch ein 15-Sekünder im Nordmagazin, die Dinge zu erklären, die in einem Ministerium laufen, die uns hier bewegen. Und mir geht das selber so, man macht gar nicht so häufig zu Hause noch das Radio an und hört das Radioprogramm, sondern wenn ich mich an den Wäscheberg mit der Bügelwäsche setze, dann läuft irgendwie immer ein Podcast nebenher. Und man schnappt doch die ein oder andere Information bei so einem Podcast auf. Und darum geht es uns letztlich. Verständnis dafür zu erwecken, welche Themen bewegen das Ministerium, wie kommt aber auch eine politische Entscheidung, wie kommt eine Verwaltungsentscheidung zustande und darüber ein bisschen auf eine andere, lockere Art und Weise aufzuklären, als das durch eine Pressemitteilung beispielsweise geht.
Sehr gutes Format. Also es kommt auch sehr gut an. Ne?
Es macht auch wirklich Spaß. Also das muss ich auch sagen.
Das nehme ich wahr.
Ja, genau.
Ja, wunderbar. Gerade in meinem Podcast oder in unserem Podcast Kreuz und Quer stelle ich meinen Kollegen oft am Ende die Frage, welche eine Sache sie verändern würden, wenn sie die politische Macht hätten, wenn sie Frau Drese wären oder Herr Lauterbach oder Frau Schwesig oder whatever. Also wenn sie einen großen Hebel für Veränderung bedienen könnten. Ich greife mal aus diesem Portfolio ein Thema heraus, das große Thema ehrenamtliches Engagement. Denn bei uns im DHK, Sie wissen, Sie engagieren sich über 4.000, 5.000 Menschen. Das ist eine ganze Menge. Und es ist also ein großes Thema. Auch für Sie, das weiß ich, Frau Drese. Meine Kollegen, die machen sich dafür stark. Die tun das im Ehrenamt, weil sie es tun wollen. Sie machen das von innen heraus. Sie wollen Sinn stiften, sie wollen zusammen sein, sie wollen Gutes bewirken. Und ob das in der Pflege ist, ob das im Zivil- und Katastrophenschutz ist oder als Rettungsschwimmer bei uns an einem der Küsten, da schauen die auch nicht auf die Uhr, die fragen nicht viel, die machen einfach. Frau Drese, die Menschen wollen aber auch gesehen werden. Die würden gern Wertschätzung erfahren. Das höre ich sehr, sehr oft. Wie kann die Landesregierung das Ehrenamt oder den Mitbürgern, die sich ehrenamtlich engagieren, den Stellenwert geben, den sie verdient haben?
Na, auf vielerlei Art. Also ich sehe das schon zum einen darin, dass ich natürlich auch gern bei Ihnen bin, wenn Ehrenamtliche ausgezeichnet werden, wenn sie in den Mittelpunkt gestellt werden. Und ich erlebe das jedes Mal neu. Wir hatten das auch bei der Ehrenamtmesse in Ludwigslust. Da stehen dann Ehrenamtler, da wird eine Laudatio gehalten und das hört gar nicht auf, die Aufzählung, wo wer im Verein seit wie vielen Jahren aktiv ist. Und ich merke dann immer, dass alle so nervös auf der Bühne sind und eigentlich sich gern wieder hinsetzen wollen, weil sie das als selbstverständlich empfinden. Es ist aber nicht selbstverständlich. Und deswegen glaube ich, dieses Ehrenamtler zeigen, auch der Gemeinschaft zu zeigen, spiegel mal für dich selber, was gibst du eigentlich der Gesellschaft zurück, wenn du hörst, wie aktiv derjenige oder diejenige im Ehrenamt ist. Aber neben dieser Sichtbarmachung und dem Dankeschön beispielsweise mit der Ehrenamtskarte oder dem Ehrenamtsdiplom, das wir im Land haben, oder der Ehrenamtsnadel, die Ministerpräsidentin vergibt, geht es, glaube ich, auch darum, in der Gesellschaft ein Verständnis dafür zu bekommen, dass das eben nicht selbstverständlich ist. Ich sehe das ganz häufig, dass diejenigen, die ehrenamtlich in Mecklenburg-Vorpommern aktiv sind, nicht nur in einem Verein oder in einer Organisation sind, sondern in mehreren. Und dass das so eine Lebenseinstellung ist. Ich kann mich an Frau Brümmer im DHK erinnern.
Bad Doberan,
In Bad Doberan, die irgendwann mal, das fand ich ganz beeindruckend, gesagt hat, also sie ist in einem betreuten Wohnen und alle, die ein Ehrenamt haben, die machen sich mindestens einmal in der Woche flott, vergessen ihre Rückenschmerzen, gehen raus und haben eine Aufgabe. Und die, die eben kein Ehrenamt haben, die altern schneller. Solche Aussagen, ja, also die nach außen zu tragen und auch Mitstreiter zu finden, das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Für die Landesregierung selbst ist natürlich neben diesem Sichtbarmachen die Aufgabe, jetzt eine Ehrenamtsstrategie zu entwickeln. Wir fragen die Ehrenamtler im Land, was braucht ihr an Unterstützung? Es gibt immer so dieses Schlagwort, jedes Ehrenamt braucht Hauptamt zur Organisation. Das ist auch so. Aber wie müssen diese Strukturen aussehen? Was müssen unsere Mitmachtzentralen machen? Reicht das, was sie im Moment machen? Müssen wir ihnen andere Aufgaben geben? Das wollen wir uns bis Ende 25 angucken und nicht vom grünen Tisch heraus so eine Strategie schreiben, sondern das schon im Austausch mit den Ehrenamtlern vor Ort selbst.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie dieses Engagement aussehen kann, eine Ehrenamtsstrategie zu entwickeln. Mhm. Aber danke, vorweggenommen. Frau Drese, am Schluss hätte ich gerne noch zwei, drei Fragen, die in das Persönliche greifen, weil mich das sehr interessiert und auch die Zuhörer im DRK. Sie sind Rechtsanwältin, korrekt?
Mhm.
Was hat Sie persönlich motiviert, den Bereich Soziales und Gesundheit zu Ihrem Schwerpunkt zu machen?
Ja, das hat sich letztlich schon im Studium gezeigt. Also es gibt ja so eine und solche Anwälte oder auch Juristen. Es gibt die, die das Verwaltungsrecht sehr lieben und es gibt die Strafverteidiger beispielsweise. Und ich bin im Jugendstrafrecht tätig gewesen und habe da ganz oft die Erfahrung gemacht, dass so die Biografien, um bis zu dem Jugendrichter zu kommen, sich gleichen. Und das wird manchmal so abgetan mit, ach, na, der hat eine schwierige Kindheit gehabt. Aber es zeigt sich schon ganz viel im sozialen Umfeld. Und so ein bisschen hat das da gezündet, meine soziale Ader zu entwickeln. Und über die Kommunal- und Landespolitik bin ich dann dem Sozialbereich auch treu geblieben. Einfach aus der Erfahrung heraus, dass gerade Jungs oder junge Männer, die nicht die Unterstützung aus dem Elternhaus erhalten haben, die wir uns wünschen, mal einmal solche Erfahrungen mit dem Jugendrichter machen, aber dann letztlich mit guten Unterstützungssystemen wieder in die Gesellschaft zurückgefunden, auf einen geraden Weg gefunden haben. Bei jungen Frauen ist das ein bisschen anders. Also wenn die so weit kommen, dass sie schon vorm Jugendrichter stehen, dann sind das zum Glück weniger im Land, aber die hatten dann auch schwer geladen. Also das muss man so umgangssprachlich mal sagen. Aber dieses Jugendstrafrecht, das hat in mir diesen sozialen Bereich rausgekitzelt und deswegen bin ich da, wo ich jetzt bin, auch lieber als in einer Anwaltskanzlei.
Schön, dass Sie da sind, wo Sie sind.
Dankeschön.
Friedrich, Sie sind seit 2011 Abgeordnete im Landtag und seit 2021 Ministerin.
Seit 2016 sogar.
16?
Oh. Ja, also es war erst, hieß das Ministerium für Soziales, Integration und Familie.
Ja.
Gleichstellung, genau, hatten wir auch. Also ich muss immer überlegen, welche Themen wir da alle in der letzten Legislatur hatten. Und jetzt ist es dann mit Gesundheit dazugekommen in dieser Legislatur. Die Gleichstellung zum Justizministerium gegangen und der Kita-Bereich war 16 bis 21 auch in meiner Verantwortung.
Okay, ja, okay, gut. Ja. Seit 2016. Mhm. Wenn Sie über Ihre linke Schulter blicken und die vergangenen, seit 2016, 8 Jahre sehen, was hat Sie am meisten bewegt?
Also politisch in der letzten Legislatur schon die Frage, wie sichern wir Fachkräftebedarf in der Zukunft auch in Krippe, Kindergarten und Hort? Da war ja die Einführung dieser dualen Ausbildung ein politischer Schwerpunkt, würde ich sagen. In dieser Legislatur ist es eben die Frage Krankenhausreform und Umsetzung. Aber so besonders bewegt haben mich letztlich auch so die kleinen Dinge. Also ich kann mich gut an einen Besuch in einem Kinderheim erinnern, wo Kinder ganz liebevoll untergebracht waren, die aus Familien mit sexuellen Übergriffen kommen. Und diese Dankbarkeit der Kinder und ich muss sagen, mein allergrößter Respekt für das Personal, das dort arbeitet, das gibt mir dann, auch wenn man manchmal einen Tag hat mit vielen Rücksprachen und viel Technik und vielen Akten, immer wieder den Antrieb, die Motivation, um zu sagen, weitermachen, das ist wichtig für genau die Kinder, dass sie gesehen werden, dass sie unterstützt werden. Und dafür brauchen sie politisch die Rahmenbedingungen für die Strukturen, die wir ihnen geben können.
Wir bleiben auf Ihrer linken Schulter und spielen Captain Future. Kennen Sie diese Serie noch?
Genau, die kenne ich noch, ja.
Ich weiß nicht, aus den 80ern oder ja. So. Genau. Großartige Serie. Also Sie klopfen sich an Ihrem letzten Arbeitstag als Ministerin auf die Schulter. Auf was sind Sie besonders stolz? Was wollen Sie unbedingt erreicht haben?
Also ich hoffe, dass der Tag noch eine Weile hin ist, weil es letztlich um die Frage der Strukturen geht. Ich würde gern ein Ministerium an eine Nachfolgerin, einen Nachfolger übergeben, die keine Strukturfragen mehr stellen müssen, sondern für die nächsten 10 Jahre wissen, das ist unsere Krankenhäuser, das machen sie inhaltlich. Hier gibt es die Unterstützung vor Ort, hier finde ich Beratung. Also ich sehe das schon als meine Aufgabe, die Strukturen im Land so anzupassen, dass sie nachdem wir jetzt so langsam den Wechsel haben und die Babyboomer-Generation aus dem Arbeitsbereich oder Arbeitsleben ausscheidet, dass wir uns so aufgestellt haben, dass es für die nächsten Jahre einfach passt, wie wir den Sozialstaat aufstellen mit Institutionen und Finanzmitteln, damit er auch die Aufgaben erfüllen kann für die nächsten Generationen, die uns nachfolgen. Klingt groß, aber letztlich ist es jetzt die Zeit, in der wir so gewachsene Strukturen aus den 90ern anpassen müssen.
So Veränderungsprozesse. Mhm. Ja. Okay. Frau Drese, meine Kollegen und ich selbst auch, ich nehme Sie als sehr nahbare Politikerin wahr. Eine, die offen auf Menschen zugeht und auch das Gespräch sucht. Ich vermute, das ist ja naturell.
Ja.
Sehr gut. Wo nehmen Sie Ihre gute Energie her?
Na, ich gehe deswegen auch häufig auf die Leute zu, weil ich unheimlich interessiert bin. Also Menschenfreund klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu groß, aber mich begeistert einfach, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die für eine Sache brennen, die begeistert sind. Und ich würde für mich selber beispielsweise nie Tauben züchten als Hobby in Erwägung ziehen, bin aber mal bei einer Runde von Hobby-Taubenzüchtern gewesen, die so enthusiastisch über ihr Hobby gesprochen haben, dass der Funke da einfach überspringt. Und dann ist das auch kein gespieltes Interesse, sondern ich will wirklich alles über die Leute ganz genau wissen. Und das ist vielleicht dieses Nahbare. Und ich bin auch so ein wirklich fröhlicher Mensch. Also Tage, an denen ich schlechte Laune habe oder niedergeschlagen bin, die gibt es natürlich, aber selten.
Selten.
Ja.
Sehr schön. Das verbindet uns auch. Sehr schön. Frau Drese, Sie sind ein waschechtes Kind aus MV.
Ja, ich bin in Rostock geboren, genau.
Wunderbar. Was, letzte Frage, was macht für Sie MV so lebenswert?
Es sind die Leute. Also ich kann immer nicht verstehen, dass die Norddeutschen den Ruf haben, sie wären so unnahbar. Ich empfinde das so überhaupt nicht. Ich habe mal 3 Jahre in Thüringen gelebt und habe so ein furchtbares Heimweh gehabt nach dieser manchmal so ein bisschen rauen Art. Ne? Also nicht gemeckert ist ja schon gelobt bei uns. Aber dafür ist dann, wenn ein Lob auch kommt, das ist ehrlich empfunden. Und wenn ich einen Umzug organisieren muss, das ging mir im letzten Jahr so, als meine Kinder ausgezogen sind, dann rufe ich Freunde an, für die ich vielleicht wenig Zeit habe. Aber wenn ich sage, ich brauche euch, ich brauche eure Hilfe, dann stehen die einen Tag später da und sind einfach zuverlässig. Und dieses in Mecklenburg-Vorpommern sich zu Hause fühlen, liegt daran, dass die Leute hier so sind, wie sie sind. Ich finde Schleswig-Holstein auch nett oder Hamburg. Ich weiß aber genau, dass ich diese raue Art der Leute brauche. Also ich finde es im Süden Deutschlands schön. Aber das ist nicht, das Heimat. Ist nicht dieser, dieser Heimat, dieses Heimatgefühl, weil mir die kantigen Menschen einfach fehlen.
Mhm. Okay. Kann ich gut verstehen, ja. Ich bin auch erst hergezogen. Auch ich komme aus Thüringen. Wo waren Sie gewesen in Thüringen?
Na, im, ganz im Norden, also in Mühlhausen, so dass ich immer schnell dann während des Referendariats war ich da, so dass ich schnell wieder nach Hause konnte. Wobei schnell ist bei der Strecke auch so eine Frage und nichts. Also es ist auch schön in Thüringen, keine Frage. Aber mir hat dann doch, also dass man den Molli irgendwie vor der Tür in Doberan langfahren hört, dass Möwen schreien und man einfach mal an, am Strand spazieren gehen kann. Wobei es mir geht, wie ganz vielen in Mecklenburg-Vorpommern, ich bin im Sommer so gut wie nie am Strand. Also ich werde immer gefragt, ob ich dann schon baden war und dann fällt mir im September ein, okay, jetzt müsste ich mal langsam. Ich finde so, wenn es stürmt und wenn es kalt ist, da bin ich am Wasser zu finden, das ist herrlich.
Das ist wunderbar, ne?
Ja.
Genau. Sehr schön. Frau Drese, vielen lieben Dank für das Interview.
Ich danke Ihnen, hat mir große Freude gemacht. Dankeschön.
Dankeschön.
Kreuz und quer. Der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns zweimal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte in Kreuz und quer.